herzlich willkommen zur 642. Ausgabe des Textilvergehen-Podcasts. Wir haben ein bisschen was zu besprechen, obwohl uns das Spiel, das hinter uns liegt, wahrscheinlich alle ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat. Und weil wir wichtige Dinge zu besprechen haben, haben wir uns einen Ehrengast eingeladen, den Altvater des Podcasts hier. Ich begrüße in Lüchen in der Uckermark. Hallo Sebastian.
Hallo, jetzt habe ich gedacht, hieß mein Name Tim Pritlaff, Sebastian, aber ja.
Dieses Podcast hier, nicht der das Podcasting 1989 erfunden hat.
Ja, wofür ich immer noch dankbar bin, weil ich konnte da ja nicht auf die Straße gehen.
Nee.
Und
wir hatten andere Dinge zu tun.
Liebe Grüße aus der kleinen Schorfheide.
Ja, Grüße zurück. Und aber nicht zu vergessen, wir haben auch noch Nadine dabei.
Von der 89 noch nicht so viel zu sehen war.
Tag. Die 89 nachweislich nicht auf der Straße war, genau.
Definitiv nicht.
Sowohl für das eine als auch für das andere.
Absolut, da habe ich noch gar nichts gemacht. Da war ich noch fauler als heute.
Ja, das noch fauler. Na, du bist
aber
ja,
Tag erstmal.
Tag erstmal. Du bist ja zum Glück nicht faul, sondern hast dich hier bereit erklärt, mit uns über das zurückliegende, wie du es genannt hast, wunderschöne 1:4 gegen den SV Werder Bremen, der ersten Männermannschaft von Union, zu reden.
Ich wurde gezwungen.
So kann man das ja auch nicht sagen. Gezwungen. Du hast dich selber gezwungen, sowohl das Spiel zu gucken, als auch danach darüber zu reden. Ja.
Immerhin habe ich mich nicht ein zweites Mal dazu gezwungen, das Spiel nochmal komplett anzugucken.
Nee, das habe ich
da
auch nicht geschafft.
Da war ich sehr nett zu mir selbst heute.
Ich habe aus Arbeitsgründen leider das Spiel zu Hause am Fernseher geschaut. Ich weiß nicht, Sebastian, wo warst du?
Im Stadion.
Das heißt, ihr habt...
Mit der Faust in der Tasche.
Ich wollte gerade sagen, also Nadine, von dir gehe ich einfach aus, dass du im Stadion warst, weil du bist immer im Stadion.
Richtig. Ich wohne dort.
Du wohnst dort, genau. Deswegen könnt ihr mir vielleicht die Stimmung vor Ort vermitteln, wenn es dann darum geht. Grundsätzlich haben wir ja, glaube ich, alle... Ich will nicht sagen erwartet, aber zumindest gehofft, dass wir nach dem Überraschungssieg gegen Leverkusen jetzt nochmal einen nachlegen und vielleicht die Abstiegsgefahr mal so ein bisschen hinter uns lassen. Ich lasse jetzt mal das Auswärtsspiel in Gladbach weg, beziehungsweise das Spiel gegen Gladbach weg. Das hat leider nicht so geklappt. Können wir das so zusammenfassen und das dabei belassen oder wollt ihr noch über das Spiel reden?
Ich hab jetzt eine Rede vorbereitet.
Du hast eine Rede vorbereitet. Wird die länger? Oder wollen wir erstmal das Gute besprechen?
Ja, das Gute. Christians Frauentagsrede.
Okay, dann fangen wir damit an. Die habe ich nämlich nicht gehört, ob der Sache
das ist. Ach so,
ich hätte ja gesagt, das Gute war, dass der Burgerladen in Köpenick 50% auf alle Bestellungen von Frauen gegeben hat.
Okay.
Also es war auch nicht so schlecht.
Ist auch nicht verkehrt. Es war auch nettes Wetter eigentlich, ne? Ging so.
Genau. Ja. Und ich hatte morgens Pancakes. Also
na, das ist doch auch gut.
Der Sonntag, bis 17:30 war gut.
Ja, also aber fangen wir an mit der Frauentagsrede.
Ja, und zwar fing es ja damit an, also Christian begrüßt ja sonst immer Unioner und dann hier Gäste einsetzen, so wie ich es gerade gesagt habe, und hat diesmal die Begrüßung begonnen mit Unionerinnen, Bremerinnen, und hat dann ein paar Sätze dazu verloren. Und ich fand, es gibt kein besseres Publikum als ein Publikum in einem Stadion bei einem Männer-Bundesliga-Spiel oder bei einem Männer-Fußballspiel in einem vollen Stadion, um sich diese Rede mal kurz zu Gemüte zu führen. Die Kurzform ist: Männer sorgt dafür, dass Frauen sich hier wohlfühlen.
Das, ja.
Ja, also das war, fand ich wirklich gut. Und Christian hat ja, hätte beinahe gesagt, so ein bisschen Übung schon in Frauentagsreden, aber das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, sondern ich habe nochmal kurz nachgeschaut. Vor 7 Jahren, als das erste Mal der 8. März Feiertag in Berlin war, hat er auch schon mal so eine Rede gehalten beim Spiel gegen Ingolstadt. Das ist ja so ähnlich wie Bremen. Und ich kann mich auch ans Ergebnis nicht mehr erinnern.
Danach war ich Podcast-Gast.
Was?
Danach war ich Podcast-Gast bei euch.
Ah. Mhm. Dann hat das, weiß ich nicht, gewirkt. Aber er hat Clara Zetkin da zitiert. Und diesmal war es halt viel aktiver gesprochen auf die Situation, auf die Leute, die es im Schein betrifft. Ob das jetzt alle so verstanden haben oder sich angesprochen gefühlt haben, aber ich fand schon allein, indem er einfach nur die weibliche Form benutzt hat, dürfte das in einem Fußballstadion schon genug irritieren, erst recht in einem Stadion, wo man ja auch dann sagt, dass man nicht gendert oder so, dann ist das ja so eine Irritation, die ja dazu führt, dass Leute auch zuhören.
Und vielleicht, und das fand ich gut, und vielleicht nachdenken.
Ohne da jetzt hier so eine Sonntagsrede zu halten, sondern einfach mal Klartext in die Situation hineingesprochen. Es geht darum, dass Männer dafür sorgen, dass Frauen es besser haben. Er hat ein bisschen mehr gesagt, ja. Also er hat ja nochmal ausgeführt, wie viele Länder es schon geschafft haben, die Gleichheit der Geschlechter zu erreichen. Ich habe kurz raten, wie viele.
Das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie du das misst, aber ich vermute, so viele sind es nicht.
Null. Genau. Und das war so der Anlass. Mhm. Fand ich gut und fand es auch knackig. Und wir kennen ja auch Christian bei solchen Situationen. Er findet da sehr gute Worte, um in einer kurzen Form darauf auf ein Thema aufmerksam zu machen.
Ja. Mir war irgendwie direkt von Anfang an klar, dass er wieder mit Unionerinnen und Bremerinnen raufkommt. Obwohl das anscheinend auch nur das eine Mal war, aber irgendwie war das
so. Ich wollte gerade sagen, wieso war es für von Anfang an klar? Er
genau,
hat es ja noch nie gemacht,
genau,
oder?
Genau, das ist halt das Komische, wenn ich es halt jetzt lese oder jetzt so höre, dass das ja nur das eine Mal vorkam. Keine Ahnung, das war irgendwie für mich so, ja, das hat er ja schon immer so gemacht am Frauentag. Ja. Aber vielleicht war das dann irgendwie, dass er nach dem Frauentag quasi dann irgendwie das auch trotzdem nochmal als Hinweis mit aufgenommen hatte oder so.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das war gut, Robert.
Das freut mich.
Und um Hildegard Knef zu zitieren, von da an ging es bergab.
Naja, nicht ganz.
Naja.
Ein paar Minuten hat es schon noch angehalten.
Nee, eigentlich, nee? Muss ich jetzt ehrlich sein, mit der Aufstellung war eigentlich bei mir schon der Ofen halb aus.
Das ist aber sehr, also mein Gott, wegen der vermuteten Spielweise, die die Aufstellung
ja,
gucken lässt, oder warum?
Also die war ja auch für gegnerische Trainer relativ leicht zu lesen. Mhm.
Naja gut, aber dazu muss man, glaube ich, auch nicht die Aufstellung vor dem Spiel lesen.
Aber es war ja nun wirklich fast gar keiner mehr auf dem Platz, der in den Dribbling gehen würde. Mhm. Und die Aufstellung hat halt versprochen, hoch und weit bringt Sicherheit, zweiter Ball nach Kopfballduell Ilic und dann irgendwie ran an die Buletten. Versuch's jetzt wirklich sehr platt zu sagen. Und ja, das war vielleicht ein bisschen eindimensional, aber das ist jetzt auch sehr vom Ergebnis gedacht. Das hätte ja auch funktionieren können.
Ja.
Aber es war halt so, dass wir gedacht haben, also wir haben es ja auch nicht anders erwartet, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Wir können ja mal spoilern, das Spiel, also habe ich ja schon eine Einleitung, das Spiel haben wir 1-0 verloren. ich glaube auch, dass wir das sehr viel von der Analyse, wenn man es mal so nennen will, oder von den Gedanken, die ich hatte nach dem Spiel, vom Ergebnis weg war, wo ich versucht habe, mich davon zu lösen, ist, was du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, dass wir ich will gar nicht sagen, dass das der Baumgart-Fußball ist, den wir jetzt seit Monaten sehen. Aber irgendwie müssen wir irgendwie einen Namen dranhängen, und wer ihn spielen lässt, ist halt Steffen Baumgart. Und die Aufstellung, die du jetzt meintest, die ist ja auch nicht so ungewöhnlich, sag ich mal. Oder die vermutete Intention, die hinter dieser Aufstellung steckt, ist ja jetzt nicht das erste Mal so, dass wir sagen, lange Bälle nach vorne und ansonsten haben wir keinen Plan.
Ich bin da so hin und her gerissen. Ich habe überhaupt kein Problem gegen einen langen Ball. Oder auch gegen 2 oder 3 oder 100 im Spiel. Mhm. Das ist für mich nicht das Problem. Das Problem ist, da musst du halt planvoll diese Bälle vorbereiten und damit etwas machen.
Ja.
Das passiert nicht, und ich finde, dass Union einerseits sich in der Hinsicht nicht weiterentwickelt hat und gleichzeitig bestimmte Dinge, die man eigentlich gut drauf hatte, auch in dieser Saison schon gut drauf hatte, aktuell nicht gut drauf hat, was nämlich das Thema Strafraumverteidigung betrifft.
Ja, da kommen wir vielleicht.
Die zwei Sachen in der Kombination sind ein bisschen ätzend. Also auch zum Anschauen, für meine Laune und auch für mein Vertrauen in den Trainer. Ich bin von, vielleicht so vorneweg, bin ja von vornherein jetzt nicht so der große Steffen Baumgart bei Union-Freund gewesen, habe aber gesagt, man hat sich halt dafür entschieden und bekommt man halt diesen Fußball, den man da halt sich eingekauft hat. Ist okay und auch damit kann man die Klasse halten. Also das ist jetzt nicht das Problem für mich. Mhm. Ja, das, aber man hat sich halt auch dafür entschieden. Da muss man jetzt nicht so tun, als ob man dann jetzt überrascht wäre.
Also ich meine, ja, hat nach dem Spiel irgendjemand irgendwas gesagt, dass sie überrascht waren? Also abgesehen von der Höhe der Niederlage? Also hat irgendjemand vom Verein irgendwas dazu gesagt?
Ich habe keine Pressekonferenz. Nee, weil die Fragen haben sich ja auch nicht darauf bezogen. Die Fragen haben sich ja vor allem auf eine rote Karte bezogen und wie man halt sich präsentiert hat, würde ich sagen. Deswegen, und ich glaube auch nicht, dass es jetzt darum geht irgendwie, ob der Trainer bleibt oder nicht. Das ist, glaube ich, die völlig falsche Diskussion, die man jetzt führen sollte.
Ja, da, ja, vielleicht. Ich meine, jetzt ist sowieso, ist wahrscheinlich schon zu spät für jetzt noch signifikant was ändern Richtung Ende der Saison. Nee.
Weil Dieter Hecking vom Markt ist oder was?
Genau.
Entschuldigung, ich bin schon wieder auf Temperatur, Robert. Es ist ja unfassbar. Ja,
ist doch gut. dafür bist du ja hier.
Nein, also wenn man der Meinung wäre, das wäre es jetzt nicht irgendwie mit Steffen Baumgart, dann auch fein. Ich glaube einfach, dass man sich mal kurz überlegen muss, warum die Mannschaft im Moment so auftritt, wie sie auftritt. Weil es für Bremen, die ja jetzt auch nicht die Übermannschaft aktuell sind, doch relativ einfach war, Union ins Hinterherlaufen zu bringen und nicht in intensive Zweikämpfe sich zu verheddern. Und das hat am Anfang so auf beiden Seiten ein bisschen komisch. Also man hat gesehen, was Bremen will. Union kam ein bisschen in Zweikämpfe, bis dann ein Zweikampf zu viel war. Wollen wir vielleicht kurz über die zwei springenden Punkte dieses Spiels vielleicht sprechen?
Ich meine, die waren ja wahrscheinlich relativ am Anfang. Wir können, wenn du die rote Karte und den Elfmeter meinst, dann können wir das gerne tun, ja. Fangen wir doch mit dem Elfmeter an.
Also ich war...
Wir haben, das warte mal, ganz kurz, bevor du deine Einschätzung gibst. In der 16. Minute wird Ansa von Stark im Strafraum von Bremen, das ist genau der springende Punkt, auf dem Weg in den Strafraum von Bremen gezogen und fällt dann im Strafraum, sodass dann auch der, also er hat, ich glaube, es ist unstrittig, dass es ein Foul war, oder? Da können wir, glaube ich, von ausgehen.
Ja.
Und dann war die Diskussion im Prinzip, wo war das Foul, also wo begann es und war es ein Elfmeter oder keiner? Und der Schiri hat gesagt, es war ein Elfmeter, weil er hat ihn ja auch gepfiffen und hat ihn dann auch nach Rücksprache mit dem VAR so belassen.
Ja. Ich sag mal, er wollte diesen Elfmeter haben, ne? Elias Hansa. Ja. Also es war ein Foul, klar, aber er hätte ja auch vorher schon zu Fall kommen können. Er hat sich schon noch in den Strafraum geschleppt.
Ich wollte gerade sagen,
genau. Stark zusammen.
Ja.
Er hat zumal aber Ansa jemand ist, der ja auch von sich selbst sagt, dass er ein Spieler ist, der nicht gerne fällt und sich nicht gerne fallen lässt. So. Der hat schon versucht, irgendwie weiter zu rennen. Also kaufe ich ihm das vielleicht durchaus ab, dass er einfach versucht hat, irgendwie doch noch durchzukommen.
Klar.
Auch wenn es dann vielleicht schlauer gewesen wäre, sich einfach mal fallen zu lassen.
Ja, er ist schon eher so ein Tanker, ne, der sich durchsetzt und auch nicht so einfach fällt. Das stimmt, das habe ich jetzt von ihm auch nicht im Eindruck in erster Linie. Aber wenn man sich die Szene nochmal anguckt, dann nimmt er, sag ich mal, die Möglichkeit gerne hin in diesem Moment.
Ja, also ich finde das nicht verwerflich, weil Niklas Stark hat ja eindeutig auch was gemacht.
So. Ja, genau.
Er hätte ja auch rechtzeitig loslassen können, wie auch immer. Also insofern finde ich das jetzt nicht so. Aber man hätte sich als Union auch nicht beschweren können, wenn es einen Freistoß knapp vor dem Strafraum gegeben hätte.
Genau, das ist ja genau die Frage. Also wo war der, wo war das, also was zählt sozusagen, wenn das Foul initiiert wird und quasi der...
Wenn es die Wirkung entfaltet.
Genau, aber das heißt ja, das kann ja viel heißen. Ne?
Nee, also deswegen hat ja auch kein VAR da eingegriffen.
Genau, also ich kann dich ja umtackeln, dann entfaltet sich die Wirkung innerhalb von ein paar Millisekunden oder halt festhalten, dann können wir uns darüber streiten, wo die Wirkung einsetzt.
Sollte man auf jeden Fall, also beim Festhalten, großer Tipp, auch an alle Bundesligaspieler, die hier zuhören. Und es gab ja auch Union-Spieler, die das Thema schon hatten in dieser Saison. Einfach vor dem Strafraum dann aufhören mit dem Halten.
Ach so, damit, ja, aber das sind ja auch nur Bruchteile von Sekunden im Zweifel, ne? Ich weiß nicht, ob.
Ja, aber so dann hast du, wenn du da loslässt vor dem Strafraum, ist natürlich Quatschdiskussion. Also, das ist einfach so fließend und im Zweifelsfall wird dir kein VAR das zurücknehmen.
Nee, wurde auch ja nicht. Wurde ja stattgegeben. Ich weiß, was mich nur interessiert ist, wenn jetzt der VAR zum Beispiel gesagt hätte, das war kein, also ne, die Wirkung war vor dem Strafraum, keine Ahnung, was sie dann sagen, hat der Schiri dann trotzdem noch das letzte Wort und kann sagen, nee, ich lasse aber den Elfmeter ausführen oder würde da der VAR den Schiedsrichter...
Nein, der Schiedsrichter hat das letzte Wort.
Genau, ne, also wenn der dann der Meinung ist, ich habe das hier klar gesehen, dann...
Da kommen wir ja gleich nochmal zu dem Schiedsrichter das letzte Wort. Ob der Schiedsrichter dann beim nächsten Spieltag nochmal ein Spiel bekommt, ist dann immer manchmal noch eine andere Sache, aber er trifft die Oberentscheidung quasi. Mhm. Jedenfalls sollte das so sein.
Ja. Okay, dann hast du noch was zu dem Elfmeter sonst zu sagen, außer dass Köhn ihn relativ gut geschossen hat für meine Begriffe?
Ich hatte überhaupt keine Zweifel, dass er nicht trifft. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich. Also, ich dachte, ja, es wird so ein Arschwackel-Elfmeter.
Das heißt?
Naja, so mit dem Arschwackeln und reinschießen. Also, hat er ja nicht ganz lang gemacht, aber der stand. Nadine, weißt du, was ich meine?
Ja, sein Anlauf ist so ein bisschen wie bei Matchbox-Autos damals, die man erst ein paar Mal rückwärts ziehen musste, damit sie
und
losrennen können. Also ich muss da wirklich immer an diese Matchbox-Autos denken, die man so rup, 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 rup und dann gehen sie ab. Ich habe da aber auch
kannst
immer
kannst du es
nochmal
machen?
Okay. Aber ich habe da mal so ein bisschen Angst, dass der, keine Ahnung, wie der eine Nationalspieler, frag mich nicht wer, beim Elfmeterschießen, der da so einen kuriosen Anlauf genommen hat und dann diese Elfmeter einfach nur versemmelt. Weiß ich nicht, ich denke mir manchmal einfach nur, lauf doch einfach normal und schieß doch bitte einfach.
Aber das macht ja kaum noch jemand heutzutage, ne? Also alle Elfmeter-Anläufe sind immer fast schon so Kunstwerke, wo sich dann jeder auch seinen eigenen Stil dann rausarbeitet.
Ich warte auf den dreifachen Salto mit dreifacher Schraube.
Genau. Den schnörkellosen Anlauf macht, glaube ich, kriegst du heute nicht mehr.
Ja, hast ja auch die Chance, den Torwart auszugucken.
Ja, ich finde aber, also wo ist dann, also der Torwart muss ja auch auf der Linie stehen bleiben, ne, laut Regel. Und ich finde schon.
Nichts dürfen sie mehr.
Ja. Ich finde schon, dass man so ein bisschen Fair Play da auch machen sollte. Ne? Die haben für alles eine Regel, aber dass man hier, wie Nadine gerade sagte, nochmal einen eingesprungenen Rittberger vor dem Anlauf machen darf, das ist dann wieder nicht geregelt. Also das finde ich schon, naja.
Nee,
ich
glaub, naja, doch, irgendwie ist es ja schon geregelt, weil du darfst
nicht zurückgehen oder so, ne?
Du darfst den Anlauf unterbrechen. Mhm. Aber du darfst die Schussbewegung nicht unterbrechen. Also musst, wenn du zum Schießen ansetzt, musst du durchziehen.
Mhm. Und davor ist aber egal.
Ja. Ja, das war früher anders, aber das ist jetzt tatsächlich so.
Ich habe das noch anders gelernt.
Früher war alles besser.
Nicht besser, anders.
Nee. Ja, also, aber er macht den Elfmeter und ja.
Ja, nach dem Anlauf dann sehr platziert geschossen, das muss man sagen. Also der Anlauf war, naja, aber genau, der Elfmeter an sich, also der Schuss war gut. Ich habe ja immer so ein bisschen, du hast keine Zweifel, Sebastian, ich habe immer so ein bisschen Herzrasen bei Unioner Elfmetern.
Ach, also spätestens, ich hätte beinahe gesagt, seit Sebastian Polter im Derby gegen Hertha, aber nee, eigentlich diese Max Kruse Elfmeter, ich weiß nicht, ich habe mir das eigentlich abgewöhnt, da jetzt noch irgendwie. Das geht schon rein, das ist schon gut.
Okay. Nadine, hast du das ähnlich positiv gesehen, als der Elfmeter-Pfiff kam?
Als ich dann gesehen habe, dass Köhn schießt, war ich so, ja, gucken wir mal, dem traue ich irgendwie platziert, also nicht dem traue ich platziertere Schüsse zu, das war so ein, ich glaube, der schießt einfach platzierter, um sicherer zu sein, so. Mhm. Was jetzt irgendwie kein Querfeldbashing sein soll oder so, aber ja, war schon eine andere Schussqualität irgendwie.
Okay. Hat ihn nicht reingezittert, genau, Nadine. Das ist doch so.
Nadine nicht reingezittert, ja gut, das stimmt.
Das war mit voller Überzeugung und zwar auch das letzte Überzeugende.
Ich wollte gerade sagen, weil Oliver hat das gerade richtig angemerkt im Chat hier, dass wir über Anläufe reden.
Weil ja keiner Bock hat, über den Rest
richtig,
zu reden.
Richtig, wir haben, das Problem ist, jetzt kommt das Schlimme und wir wollen uns so lange wie möglich an so ein bisschen guten, in guten Minuten aufhalten.
Ja, wir hatten da noch einen schönen Sonnenuntergang im Stadion. Das war wirklich gut anzusehen, wie die Sonne so hinter der Haupttribüne an der Ecke untergeht und dann nochmal über dem Biergarten Waldseite so den Baum streifte. Hm. Das war schön.
Ja. Genau, und mehr ist nicht passiert. Damit haben wir das Spiel besprochen. Abschließend
reden wir noch kurz über die Frauen und dann,
dann ist vorbei auch diese
Wir Folge. Müssen doch jetzt mal ganz kurz darüber reden. Ich hätte mich doch am liebsten über diesen Schiedsrichter aufgeregt.
Ob der roten Karte?
Ja, hätte alles, aber ganz ehrlich, es gibt zwei Dinge, weshalb ich das überhaupt nicht machen kann. Erstens, Andras Schäfer muss da auch nicht so reingehen. Mhm. Und das zweite ist, Union muss auch nicht so scheiße danach spielen. Und da kann der Schiedsrichter jetzt auch nicht so viel für.
Gut, also mindestens den zweiten Punkt, der gilt aber immer. Also den würde ich jetzt nicht
auf dieses Spiel alleine. Mein Kind hat sich die erste Halbzeit noch wahnsinnig über diesen Schiedsrichter aufgeregt, wo ich schon dachte, oh ey, wir betteln einfach die ganze Zeit um die Gegentore und so. Und die kam ja dann auch. Aber das war dann halt nicht. Also das war einfach nur schlecht reagiert. Man könnte natürlich sagen, Bremen hat das so gut gemacht, aber Union ist ja nun auch eine gestandene Bundesliga-Mannschaft. Und man führte 1-0. Da kann man doch auch versuchen, mal den Bus zu parken und dann soll Bremen, also wie heißt das so schön, im tiefen Block verteidigen, ja?
Ja.
Dann soll doch Bremen da mal kommen und gucken, was sie so kreativ. Dann soll sie doch reinflanken, die ganzen Bälle.
Naja, nun, das 1-1 war ja, sind sie ja mal gekommen und haben mal einen gucken lassen, ne? Das ist ja nicht so, dass das irgendwie eine klar herausgespielte Chance war, sondern der Schuss war schon eher so Sonntagskategorie.
Ja, war es auch. Ja. Das stimmt schon.
Aber wir können ja noch mal kurz über die rote Karte reden. Also du meintest ja, du hättest dich gerne über den Schiedsrichter aufgeregt. Ich fand's, also ich bin ja nicht so regelbeflissen wie ihr. Ich fand's am Fernsehbild eine äußerst harte Entscheidung. Er trifft ihn, ganz klar, auch völlig ohne Ball und so, ne? aber es war schon, also rotwürdig, Fragezeichen, vor allem wenn er halt in der frühen Phase des Spiels, wo er sich noch nichts zu Schulden hat kommen lassen.
Nee, du kannst halt die rote Karte nicht mit der Phase des Spiels beantworten.
Nee, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, schon dreimal auffällig geworden wäre, so mit kleinen Möglichkeiten oder so.
Vielleicht, aber nee. Also eine rote Karte hat ja schon so Kriterien und entweder triffst du ihn halt mit offener Sohle oberhalb des Knöchels, das nicht passiert. Oder du wertest es halt einfach so prinzipiell als grobes Foulspiel, glaube ich.
Ja, aber das ist ja eine Auslegung, das ist ja eine weiche Kategorie, ne? Was ist ein grobes Foulspiel? Also wahrscheinlich gibt es da auch so Definitionen für.
Naja, aber es war halt so genug, dass der VAR da der Einschätzung des Schiedsrichters nicht widersprochen hat. Und das, da sag ich mal, so hast du ein bisschen Pech gehabt. Also weil du kannst nicht sagen, dass das jetzt hier eine absolute Fehlentscheidung war, sondern wir reden ja alle davon, dass es eine sehr harte Entscheidung ist.
Ja.
Aber niemand sagt,
es war. Es war nicht nichts, das stimmt. Ja.
So. Und es, ja, also ich weiß, also wir lieben ja Andras dafür, dass er der Killer mit dem Babygesicht ist. Und in dem Fall war es halt 1-1.
Ein Babygesicht zu viel?
Ja. Ich könnte ja auch sagen, der Gegner hat es halt auch überlebt. Das ist auch schade dann, aber das ist Quatsch, weil ich wünsche niemandem was schlecht.
Nee, deswegen soll sich keiner verletzen, aber.
Nee, es war einfach ein bisschen drüber in der Situation. So. Und dann kannst du dich halt darüber nicht beschweren. Der Schiedsrichter steht direkt daneben, der nimmt die gesamte Intensität mit.
Ja.
Und in der Wahrnehmung des Schiedsrichters war das halt wohl über dem Knöchel. Und es war bei den Fernsehbildern, glaube ich, jetzt nicht so, dass du sagen konntest, geht gar nicht so, diese Einschätzung.
Nee, geht gar nicht, nicht. Wie gesagt, ich für meinen, aber das ist, wie gesagt, ich bin auch da kein Schiedsrichter für meinen, also ich sage mal so, ich habe schon klarere Fouls gesehen, wo ich sofort gesagt habe, rote Karte. Das war eher so eins der Kategorie, ja, gelb hätte auch gereicht. Aber wie gesagt, wenn es da eine Ermessensspielraum des Schiedsrichters gibt, der sagt, das ist rot und wie du richtig gesagt hast, er stand halt genau daneben, dann ist das halt so. Ich finde es halt so ein bisschen schwierig für uns nachzuvollziehen, die halt alle Zeitlupen der Welt haben danach, ne, und sich genau angucken können, wo war der Tritt, Stichwort überm Knöchel, unterm Knöchel, während der Schiedsrichter, genauso wie Anders das selber, ja auch innerhalb von Sekundenbruchteilen, da passiert das und dann muss er es halt bewerten. Und ja, wir können halt sagen, ne, aber das ist hier aber unterm Knöchel und es war gar nicht so schlimm und bla und so, das ist halt immer, das hilft ja nicht.
Ich muss mal kurz sagen, dass ich die rote Karte so gar nicht gesehen habe, sondern ich dachte, er kriegt halt gelb und anderes regt sich darüber auf, dass er gelb kriegt.
Und kriegt dann gelb-rot.
Nee, und ich habe das Rot nicht gesehen.
Ach so, es war auch mehr so orange.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch so ein Ding.
Naja, also geht ja auch so ein Ding, okay.
Ja, ja, bei der FTV, ich gucke vorhin die Highlights, auch geil bei so einem Spiel, nochmal an. Und dann hebt der Schiri die Karte und ich dachte mir so, hä? Das ist doch orange. Also das ist doch kein Rot. Ja, Rot haben unsere Trikots. Aber wenn wir eh beim Thema Farbe sind, die Trikotwahl vom Schiedsrichter war ja genauso clever.
Das stimmt, das war ein bisschen nah
dran. Da habe ich tierisch drüber aufgeregt.
Das stimmt.
Warum hat er nicht einfach ein gelbes Trikot bei, was er anzieht? Und also wahrscheinlich, so clever wie er ist, hat er wahrscheinlich das Rote, das Schwarze und das Grün-Blaue, was auch immer das dann da jetzt am Ende geworden ist, angezogen. Was original die Farbe vom Bremen-Trikot ist. So, willst du mich veräppeln?
Ich habe jetzt mein Kind gesagt, mein Kind hat halt nicht die Rot-Grün-Schwäche wie ich. Und meinte, nee, kann man doch gut erkennen. Ich so, siehst du es nicht? Mm-mm.
Bei uns haben sich gleich mehrere in den Reihen, haben wir uns gemeinsam darüber aufgeregt, weil dass es eine Frechheit ist, dass er nicht einfach gelb angezogen hat. Also nee. Auch mal
also, ja, an
die Geschwächten denken.
Aber wir lenken uns ja jetzt selber nochmal kurz davon ab, worüber wir eigentlich reden wollten.
Ja. Das ist hier, das ist Teil einer Gruppentherapie, ist auch, dass wir kurz einen Ausflug nehmen, um Energie zu schöpfen für das eigentlich Schlimme dann, was wir ja nochmal in Tiefe dann besprechen wollen. Aber genau, also André Schäfer, was war das, 19. Minute gelb? Quatsch, siehst du, ich sag's auch schon, hätte er gelb bekommen müssen, hat aber rot bekommen, so. Und danach ging es eigentlich abwärts, ne? Beziehungsweise, ja, dann wurde es halt schwierig, weil eine Stütze des offensiven Aufbaus dann weggefallen ist und dann gab es eigentlich keinen offensiven Aufbau mehr.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das da so mitgehen würde, da gab es keinen offensiven Aufbau mehr, weil...
Lass mich doch mal ein bisschen polemisch sein.
Okay, ach so, rum. Ich nehme mich halt manchmal auch beim Wort, Robert.
Ja, wie lange kennen wir uns jetzt?
Schon ein bisschen.
Ja, hast du immer noch nicht gelernt.
Nee, das ist richtig. Ja, also.
Aber du, warte ganz kurz, vielleicht als Überleitung. Du hast ja gesagt, du standst mit dem Messer, mit der Faust in der Tasche.
auf der Tribüne. Bringst du hier auf dem Spielfeld liegen Leichen.
Entschuldigung, genau. Wann wurde die Faust denn geballt? Also wann hast du angefangen, dir den Krampf im Arm selber zuzufügen?
War das da schon? 2-3 Minuten spielweise nach der roten Karte.
Okay.
War relativ zeitig und ich könnte jetzt auch darauf verweisen, also weil ich dann... Um mich abzulenken, um nicht zu schreien, um nicht wahnsinnig zu werden, habe ich unseren Chat zugetextet gestern im Spiel, während des Spiels. Ich mache das eigentlich fast gar nicht mehr im Stadion.
Handy aus dem Block.
Ja, eben. Aber
Emotion statt Telefon.
Ja, aber ich musste es ja irgendwo kanalisieren, weil ich kann ja nicht meine negativen Emotionen da rauslassen, während andere noch von irgendwie dem Morgengrauen entgegen und so. Weiß ich nicht. Das
ist weniger ist manchmal mehr.
Ist auch richtig, aber wie gesagt, ich versuche dann halt, ne? Und habe zwar gesehen, dass Steffen Baumgart ja die Spieler zusammengeholt hatte, dass er dann halt denen was mitgegeben hatte, die sind dann einer zum anderen gegangen, wie sie sich da jetzt aufstellen. Allein. Das ist ja wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen gewesen dann. Und Bremen hat es ja dann, muss man auch sagen, es gehört ja beides dazu, hat es dann auch gut gemacht. Sie haben sofort in dieser Chaosphase den Druck so dermaßen erhöht. Sie haben Union gut laufen lassen, sodass sie sich auch nicht so sortiert stellen konnten. Ich hatte ja vorhin gesagt, Lieferblock-Position. Und dann sollen die halt mal was machen und dann sollen sich halt einen reinflanken oder so. Die hatten ja immer eine Art Dynamik dann erzeugt dadurch.
Nun ist es nicht so, dass Union das nicht versucht hätte, ne, was du gerade gesagt hast. Also die,
ja, aber sie mussten ja immer hinterherlaufen.
Ja.
Und Bremen hat es, glaube ich, wirklich sehr gut geschafft, diese Überzahlsituation herzustellen. Sie haben halt sehr schnell den Ball gespielt.
Mhm.
Und diese Situation, dass man da so sinnvoll in Zweikämpfe kommt und sich da irgendwie wieder dieses Selbstbewusstsein holt, gab es in dem Spiel dann gar nicht mehr.
Nee, sie haben
es im Prinzip schon noch
die Überzahl so ausgespielt, wie sie die Überzahl hätten ausspielen müssen.
Und ja, es gab eine kurze Phase, also wirklich, es war eine Chaosphase, finde ich, diese 5 bis 10 Minuten nach der roten Karte.
Mhm.
Da gab es auch einen Angriff von Union, wo Bremen so offen stand. Also es war jetzt nicht auch alles super schlecht oder so, aber es fiel dann doch sehr schnell alles auf Bremer Seite.
Mhm.
Und die haben es einfach nicht hingekriegt, da eine Ruhe in dieses Spiel reinzubekommen, dass Bremen anfängt nachzudenken, wie sie denn dieses Tor da schießen werden.
Ja.
Und natürlich, was du gesagt hast mit dem Sonntagsschuss, das kam noch dazu. Also, dass das einfach auch 2 Standardsituationen letzten Endes waren, ist halt natürlich auch Pech dann. Also Pech im Sinne von, das hat ja dann auch mit tiefen Blockverteidigen eigentlich auch nicht mehr so viel zu tun. Und ich habe ja noch gesagt, hat er eigentlich gut gemacht, der Köhn, dass er den Ball da zur Ecke köpft, anstatt jetzt zu versuchen, den irgendwie auf eine Art auf Renault zurückzuköpfen und aus Versehen ein sehr schönes Eigentor zu machen. Und es war so eine Situation, wo ich überlegt habe, aber was willst du denn jetzt machen hier als Union Berlin? Und habe mich gefragt, lange Bälle, jetzt ist klar, machst du den langen Ball. Du hältst vorne den Ilic. Und dann brauchst du aber irgendwen, der da irgendwie, und ich sehe es einfach nicht, also ich sehe Ansa als jemand, der sich da behauptet, durchdrippelt und so weiter und so fort, aber ich sehe Ansa nicht als jemand, der dann noch 30 Meter oder so alleine irgendwie durchlangt. Es wäre so eine Momentnummer gewesen, aus meiner Sicht, Birk direkt da reinzuwerfen. Weil was soll denn schon passieren? Dann schießt er halt auch kein Tor. Okay.
Ja.
Das war so mein Gedanke.
Hätte ich mal hinten sicherer gestanden und hätte hinten das mal vernünftig abgesichert.
Nee, das war das ist ja auch die andere Frage, die ich dann mir auch gestellt habe. Also ich konnte mir das in meiner Wut dann bloß nicht so zurechtzaubern, dass ich sage, jetzt nimmst du den runter und den runter und dann machst du das und das. Ich habe mir nur gedacht, oh, irgendwie würde ich mir mehr Präzision da wünschen. Nimmst du mal den Trimmel mit rein und eventuell ziehst du Habere nach vorne, nimmst irgendjemand anders aus dem Mittelfeld weg und Ansa und Birk tauschen oder so. Aber irgendwas, und ich habe gedacht, okay, der Baumgart, der versucht da jetzt irgendwie in die Halbzeit zu kommen und dann aber. So, dann stand es ja auch schon 2-1 für Bremen.
Mhm.
Und dann sehen wir, der Wechsel, da kommt Birk für Ansa. Ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen.
Hast du das gesehen?
Die Anzeigetafel. Und ich habe aber nicht richtig drauf geachtet. Aber es war halt, ob es die Nummern wirklich waren. Ja, 10 und 9.
Mhm.
War aber, ich weiß gar nicht, ob es wirklich
die Nummern. Nee, Birk hat die 7, aber es macht
ja
nichts.
Ja, und aber es war auch klar, dass dann Bremer die Anzeigetafel hochgehalten hat und dass Bremen zweimal tauscht, weil der Trainer von Bremen sich dann halt denkt, ja, egal, ich tausche jetzt alle aus, die gelb haben, damit wir ja nicht in Gleichzahl wiederkommen.
Mhm.
Eigentlich auch ein Boss-Move, ne? Also so jetzt auch so vom Endergebnis gedacht. Boss-Move hätte ja auch schief gehen können.
Hm.
Und ja, und Steffen Baumgart wechselt nicht zur Halbzeit. Und ich dachte, okay. Und dann haben wir ja schon gewitzelt, dass es quasi so jetzt langsam auch wieder Uwe Neuhaus-Style wird.
Der Uwe Neuhaus-Gedächtniswechsel in der 65., 70. Minute.
Ja.
Ja. Hat er ein bisschen davor schon gemacht, aber trotzdem war es relativ spät. Ja.
Ja, es war so my ass, ja. Also du hättest ja auch was probieren können, weil das einzig Gute an dieser Situation zwischen der paar 30. Minute und der Situation, als dann das 3-1 fällt, war, dass Bremen ja nur ein verdammtes Tor vorne war.
Mhm.
Und dann versuch doch was. Verlieren tust du sonst sowieso.
Was ja eigentlich auch immer so ein bisschen das, was den quote-unquote Baumgart Fußball ausmachte, war ja immer das, hinten vielleicht nicht ganz so stabil stehen, wie wir noch irgendwie davor, bevor Baumgart zu uns gekommen ist, irgendwie drauf geschworen haben immer. Dafür aber dann vorne Tore schießen, ne? Also solange du ein Tor mehr schießt als der Gegner bei dir, hast du immer noch gewonnen.
Ja, aber so ist er eigentlich nicht. Also finde ich ja gar nicht. Das ist ja so ein Ding, was man Baumgart zwar nachsagt, aber ich finde, der Baumgart bei Union ist ja anders als der Baumgart meinetwegen bei Köln. Sondern Union ist ja schon so eine Mannschaft, die gar nicht so wahnsinnig aktiv ist, die in die Zweikämpfe geht. Ja, sie die Strafraumverteidigung ist jetzt nicht mehr so wie bei Uwe Fischer.
Uwe Fischer,
oh Gott.
Das wäre, oh, das ist vielleicht mein Traum. Ne? Das ist, Leute, es tut mir leid, das ist bestimmt ein freudscher Versprecher. Ich wünsche mir einfach beides wieder zurück.
Du willst die Doppelspitze Uwe Neuhaus, Urs Fischer?
Ich wäre einfach wieder ein Trainer, wo ich weiß, der ist hier 5 Jahre. Aber dann brauchen wir immer erst 3-4 Jahre mit ganz vielen Trainern, die da kommt. Also, ich wollte nur sagen, das ist jetzt nicht so wie bei Urs Fischer, dass du sagst, Gegner flankt 30 Mal rein, 30 Mal fliegt der Ball wieder raus. Aber da wird 30 Mal reingeflankt und 27 Mal oder 28 Mal fliegt der Ball wieder raus. Das ist auch bei Steffen Baumgart so gewesen. Weil du sagst, bitte flank doch bei uns. Mach das. Am besten Halbfeldflanke. Super gute Idee gegen die Union-Verteidigung. Muss man natürlich sagen, Sendin Suki jetzt nicht ganz so sicher wie Diogo Leth, ja. Das ist schon auch noch ein Punkt, aber und dafür kein Baumgart jetzt nichts. Ne? Der hat ja nicht irgendwie mit einer Eisenstange da Diogo Leth irgendwie kaputt gemacht. Und das ist, also das würde ich nicht sagen, dass Baumgart da defensiv, der hat da schon sich eher an Union angepasst, als dass Union sich an Baumgart angepasst hat, finde ich. Ich finde auch, dass der Baumgart-Fußball sich jetzt auch nicht mehr viel von Nenad Bjelica unterscheidet.
Nee, das ist leider der aktuelle. So.
Und das spricht ja jetzt auch nicht alles dafür, aber das ist halt das, was man wollte. Also okay, bitte. Aber dass man halt, und das ist vielleicht der einzige Unterschied, die Impulse hatte er schon gebracht, wenn es nicht lief und du hast gesehen, oh, die erste Halbzeit und so, und dann hat Baumgart 2-3 Leute gewechselt und dann ging so ein Ruck durch und das war gestern komplett egal. Ich glaube, der hätte die ganze Mannschaft durchwechseln können. Ich glaube, da wäre gar nichts weiter passiert. Das war so, die waren nicht bereit auf dieses Spiel. Ich glaube, das hat denen richtig diesen Stecker gezogen, diese rote Karte. Plus dann bam, bam mit den 2 Toren schnell. Da war gar nichts mehr. Ich weiß nicht, Nadine,
wie du das siehst. Ich wollte gerade Nadine fragen. Zum einen, hast du auch Fäuste in Taschen gehabt wie Sebastian? Oder hast du vielleicht dir doch überlegt, dann nochmal auf Toilette zu gehen zwischenzeitlich, was bei den Frauen immer klappt, auf die Männer nochmal zu übertragen?
Es wurde auf Toilette gegangen.
Hast du dein Nötigstes getan, ist die Frage.
Liebe Grüße an den Blocknachbarn, der beim Leverkusen-Spiel auf Klo ging und zurückkam und meinte, das muss ich dann wohl doch noch üben. Währenddessen sein Kind schon ausholte und sagte, Papa, ich muss auf Klo. Und er sagte, gut, ich war ja gerade erst, ich gehe gerne nochmal mit dir, mein Kind, und wir schossen das 1-0. Er ging gestern alleine auf Klo. Wir haben alle schon gerufen, du hast dein Kind vergessen. ich habe es dann auch nicht nochmal versucht, weil ich war mir ziemlich sicher, das lohnt sich jetzt nicht, sich heute durchzukämpfen und auf Klo zu gehen, da passiert nie viel. Aber ich bin dann auch nicht so, dass ich irgendwie Fäuste in der Tasche habe oder so. Ich glaube, ich resigniere da sehr schnell und sage einfach, okay, beim nächsten Mal vielleicht auf der Couch bleiben, um dann doch wieder im Stadion zu stehen.
Aber ist denn, also ich meine, wir haben ja, wie gesagt, ich am Fernseher, da kriegt man ja so ein bisschen die Dynamik auf den Rängen überhaupt, also kriegt man nicht nur so ein bisschen, kriegt man halt nicht so mit. Und da ist, glaube ich, bei mir auch immer so die Resignation relativ schnell, vor allem wenn halt, wenn man sieht, gut, wie gesagt, über das 1:1 braucht man nicht reden, das ist halt, das schießt da nicht jeden Sonntag so. Aber das 2:1 und auch das 3:1 waren, und ich meine auch das 4:1 im Endeffekt, waren einfach zu einfach. Also gerade beim 2:1, was dann, glaube ich, noch zusätzlichen Genickschlag zu der roten Karte in der ersten Halbzeit kam, war das, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube, da waren 2 Bremer relativ alleine bei der Ecke und einer hält den Kopf richtig rum hin. Und dann hatte Freddy auch keine Chance im Tor. Und dann stehst du halt irgendwie mit dem doppelt mit dem Rücken zur Wand. Wie war denn für euch beide, oder vielleicht Nadine, weil Sebastian hat schon ganz schön lange geredet, die Dynamik um euch herum, also die Resignation, die Nadine und ich dann gespürt haben, während Sebastian immer wütender wurde, machte sich das so breit, weil ich am Fernseher war die Stimmung eigentlich nicht so dieses trotzige, jetzt das Anfeuern wird immer lauter, sodass ich dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, aber wie gesagt, vom Fernseher, von weit weg ist immer eine andere Geschichte, dass auch so ein bisschen die Verwunderung, nenne ich es mal, und dann auch die Resignation auf den Rängen zu spüren war. Das war dann eigentlich erst so in der zweiten Hälfte, wo dann so die Anfeuerung lauter und lauter wurde.
Ja, also in der zweiten Halbzeit war ja irgendwie ziemlich lange das Spielertrainer kommen und sie gehen Lied dran mit singen, um es mal so wertfrei zu sagen, bis dann irgendwann von der Gegengerade auch der ein oder andere Schlachtruf angefangen wurde oder auch andere Lieder versucht wurden anzustimmen. So direkt um mich rum war schon bei vielen so, meine Güte, was machen die denn da und warum machen die das, was sie machen? Mhm. Also so Unverständnis auch einfach, weil bei allem Verständnis, dass man zu zehnt anders spielen muss als zu elft, wirkte das so wie, wir haben Plan A, aber Plan B haben wir jetzt einfach nicht. Also dafür, dass jetzt einer irgendwie ausfällt, was ja auch aufgrund von Verletzungen immer passieren kann, da gab es einfach keinen Plan für. Und wenn man dann sich so die Ecken anguckt, also das 1-1, das 2-1, das waren ja auch Tore, die könnten so halt auch zu elft fallen. Da stimmen einfach so die grundsätzlichen Dinge nicht. Und das macht dann schon viele irgendwie ratlos. Wo dann echt so ein bisschen, ja, Verzweiflung und auch Wut irgendwie drin war. Und das legt sich dann bei dem einen oder anderen auch mal gerne auf einen einzelnen Spieler, die dann schon schlecht gelaunt sind, wenn der einfach nur eingewechselt wird, weil der macht ja immer alles falsch. Mhm. Und dann lass uns doch jetzt mal auf den gucken und dann denkt man sich so, ja, dann mach das doch jetzt mal. Ja, dann hat der Spieler mal eine unglückliche Situation, das sorgt dann natürlich nicht dafür, dass die Stimmung irgendwie besser wird bei den Leuten. Aber dem brauchst du natürlich in dem Moment auch nicht kommen und sagen, ey, ne, reiß dich mal ein bisschen zusammen, der an sich macht der Spieler das schon ganz gut, weil das wollen die Leute ja dann auch irgendwie nicht hören. Aber ja, also es ist schon, das um mich herum war dann echt schon so ein bisschen Ratlosigkeit, weil man einfach nicht versteht, was da so passiert auf dem Feld.
Wie war es bei dir, Sebastian? Darf ich kurz sagen, dieses Spielertrainer kommen und gehen, ne? Mhm. Da wurden ja bestimmte Worte besonders laut bei uns in der Gegend mitgesungen. Und es war jetzt nicht so pro Steffen Baumgart, würde ich sagen. Fand ich auch nochmal mit dieser ganzen Vorrede eigentlich nicht so prall. Weil ich das, man geht ja da ja hin, also wenn ich frustriert bin und wütend bin, in dem Fall bei dem Spiel sehr gut zu beobachten, werde ich sehr leise und schüttel einfach nur noch mit dem Kopf. Die ganze Zeit. Mhm. Andere artikulieren das dann halt anders und fand schon, dass halt dieses Trotzige, was du meinst, Robert, was dir gefehlt hat, das hat ja auch was mit Glauben zu tun.
Ja, ja, ja. Das war auch gar nicht, dass ich gesagt hätte, ich hätte es erwartet. Mich hat es, sagen wir mal, verwundert, dass ich es nicht.
Es kam schon dann, also Nadine hat es schon sehr richtig, glaube ich, dargestellt. Aber zwischendurch ist dieser Glauben weggegangen. Mhm. Und das, weil, also, was soll ich sagen, du kannst ja nicht 60 Minuten irgendwie trotzig irgendwie als ein Union rufen. Mhm. Wenn du nur, ich sag's jetzt mal, Schrott siehst. So. Und dann geht dieser Glauben verloren. Ich habe aber auch gleichzeitig sehr gut verstanden, warum auf der Gegengerade irgendwann das wieder angefangen hat, weil irgendwas musst du ja machen.
Hat man zumindest das Gefühl dann, ne?
Und vielleicht funktioniert es ja, wenn wir anfangen. Mhm. Vielleicht springt es auf die Spieler über. Wieso muss das immer umgekehrt sein? Ist ja alles fein. Und das gab so einen kurzen, wirklich Minimoment. Ich weiß nicht, Nadine, ob du den auch so gespürt hast. Birks Einwechslung und ich glaube so vielleicht 30, 60 Sekunden. Habe ich gedacht, oh, jetzt ist da irgendwie ein anderer Zug drin. Ne? Mhm. Das war dann auch schnell wieder vorbei.
Er hat sich dann sehr schnell akklimatisiert, ja.
Ja, ja, es war wirklich, also da kam ja die Kombi Trimmel-Birk rein und man merkt schon, dass die Erfahrung von Christopher Trimmel für so eine Situation eigentlich wichtig ist. Weil er klare Pässe gespielt hat. Ich meine, Ernsthaft. Wie viele Querpässe habt ihr da gestern gesehen, die unbedrängt beinahe dem Gegner in die Füße gespielt wurden? Ich dachte, ich sterbe. Ja. Das ist doch, also das ist ja wirklich, das machen Abstiegskandidaten. So, und du hast ja förmlich das Zittern manchmal in den Knien mitbekommen. Und deswegen, also ich bin ja, bleib natürlich immer bis zum Abpfiff, aber eigentlich hatte ich echt den Kanal voll. Hab dann aber, na, ich will mir danach nicht erzählen lassen, was da noch so passiert ist. Ich höre mir und gucke mir das alles noch an. Und ich fand, man hat schon so ein bisschen dieses Hin und Her wabern in den Herzen der Leute. Diese Wut, aber eigentlich auch dieses, naja, wir sind ja jetzt hier auch noch nicht so am absoluten Tiefpunkt angekommen. Ist ja nicht wie irgendwie das letzte Urs Fischer-Spiel und man landet auf Platz 18 oder so. Hm. Ding. Also ist ja, also wenn hier Fahrt nach unten ist, dann sind wir noch nicht an der Endstation. Und dann musst du auch nicht so tun, als ob das so wäre. Grüße nach Wolfsburg, die dann völlig austicken am 25.
Alles
Spieltag, wo ich denke so, was ist denn mit euch los? Ihr verbrennt Autoreifen oder was auch immer, die da verbrannt haben auf der Tribüne. Und war schon aber gespannt, wie sich das bei Union artikuliert. Wir hatten ja solche Spiele auch schon ein paar Mal. Ihr erinnert euch auch an die letzten Bo Svensson-Spiele. Das war dann schon ein bisschen still im Stadion.
Mhm. Das war echt, also gerade nach Abpfiff war es schon sehr bezeichnend auch insgesamt.
Und das ging jetzt so ein bisschen, es war überhaupt nicht dasselbe, ja. Aber es ging so ein bisschen in die Richtung, weil dieses Spiel im Prinzip das Gladbach-Spiel mit anderen Mitteln war. Und das ist nicht das Versprechen bei Union. Das Versprechen bei Union ist ja, wir beißen, kratzen uns irgendwie fest. Wir spielen jetzt nicht den schönsten Fußball, aber wir machen da was draus und mit unseren Mitteln. Mhm. Und wenn du aber in diese Zweikämpfe nicht reinkommst, diese Intensität nicht reinbekommst, dann sieht das relativ schnell ziemlich ätzend aus. Und das haben wir jetzt zweimal hintereinander gesehen. Und ich glaube, das hat schon so die eine oder andere Person ein bisschen sprachlos zurückgelassen, weil das ja Spiele sind, wo man sich auch was ausrechnet. Wäre das jetzt gegen Bayern und Dortmund gewesen? Ja. Aber gegen Leverkusen gewinnen sie plötzlich. Also das weiß ich nicht. Und genau das haben wir nach dem Spiel gemerkt. Leute, ein paar haben geklatscht und den Spielern so ein bisschen Aufmunterung und so. Weil das verstehe ich auch, weil die Spieler das eigentlich auch brauchen. Du musst da nicht komplett rein. Aber andererseits musst du auch sagen, wenn wir so weiterspielen, dann können wir uns auf zweite Liga einrichten.
Ja, spätestens im nächsten Jahr.
Ja, naja, na klar.
Also ich meine jetzt nicht im sofort. Sinne von dieses Jahr noch Abstieg, sondern ich glaube nee, auch,
aber es ist, dass ist es ja halt wirklich so.
Diese Saison auch mit Ach und Krach nochmal reichen könnte, selbst wenn wir nicht signifikant irgendwie Verbesserungen haben, weil eben noch Heidenheim, Wolfsburg da unten stehen. Wenn die natürlich jetzt nochmal anziehen, dann haben wir ein Problem. aber ich hatte auch so kurz, als dann das unglückliche, warte mal, das war das 3-1, ne, wo Jong im eigenen Strafraum mit dem Po die Vorlage gegeben hat, als das so viel dachte ich auch so, naja, aber das Problem ist halt, du kommst dann in der nächsten Saison, glaube ich, schneller unter die Räder, wenn du das nicht abstellst, ne, solche Spiele.
Ja, natürlich, aber das ist ja auch klar, das wissen ja auch alle.
Also, ja, dass das alle darum, wissen, ist ja gut, aber
das wäre rauszukommen.
Aber das Problem ist ja, ich meine, das werden wir auch nicht lösen können und klar wissen wir es alle, aber wenn ich mir dann das 4-1 angucke, um es nochmal ob der Grunsten vielleicht kurz aufzulisten, die Pässe, die Kurzpässe, die im Strafraum dann zu dem letztendlichen Tor geführt haben, da hat sich keiner unserer Abwehrspieler bewegt in Richtung eines Balls, denn die haben alle nur zugeguckt.
Ja, das ist auch wirklich, muss ich sagen, da muss man auch kurz mal drüber nachdenken, was da passiert ist irgendwie. Also, es war ja wie ein komplettes Abschalten.
Ja. Ja. Und Motivation also hin und her, 3-1 liegst du hinten in Unterzahl und das Spiel neigt sich dem Ende zu, aber das, nee.
Das hat schon einen Grund, warum ich mir so in der 89. dachte, wäre schon geil von Timo Gerach, wenn er jetzt einfach pünktlich abpfeift, weil so am besten noch mit dem Satz, den Scheiß tue ich mir nicht länger an, als ich muss.
Mhm. Ich habe doch hier auch keinen Spaß dran.
Und dann zeigt er 4 Minuten an und ich dachte mir so, oh Gott, das kann doch wieder nur schief gehen. Mhm.
Ja, das stimmt schon halt eben. Also diese vier Minuten waren, die waren objektiv gerechtfertigt, aber eigentlich weder Bremen noch Union wollten die.
Ja.
Und auch im Stadion wollte die keiner.
Nee.
Also außer...
Da fällt halt das Tor, man stand eigentlich nur noch da und dachte sich so, klar.
Hat euch das genervt, dass das jetzt irgendwie ein Čović-Kind war?
Nö.
Nee.
Ja.
Ist halt nur wieder typisch, ne? Zwei Spieler haben das, also er hat das erste Bundesliga-Tor gemacht, überhaupt, glaube ich, für sich.
Mhm.
Und der andere hat irgendwie sein erstes Saisontor gemacht und man denkt sich so, natürlich wieder bei uns. Natürlich.
Aber sagen doch alle Fans. Also
ja, das ist so wie die erste Pokalrunde.
Ja, genau. Also, ich gehe, lass den Čović feiern und so weiter und so fort. Ja. Die hatten ja auch eine schwere Zeit und so. Aber der Punkt war, nach dem Spiel, diese Aufwachenrufe, die auch wieder von der Gegenrate, glaube ich, anfingen, Nadine, oder?
Das war ja während des Spiels, haben die das ja schon einmal gemacht. Und ich glaube aber, es war die Waldseite, die es gemacht hat. Während des Spiels kamen Aufwachenrufe von der Gegenrate.
Okay.
Als die Waldseite relativ lang dann schon bei Spielertrainer kommen und sie gehen waren. Da kam es dann irgendwie so zwischendrin mal reingerufen, glaube ich. Aber nach dem Spiel, glaube ich, kamen die von der Waldseite aus, weil da war ja erst... von Ali Fäuste hoch und dann zweimal mit aller Gewalt Klassenerhalt.
Ja, aber davor war ja dieses Aufwachen, das war ja relativ spontan, das war ja gar nicht von Ali angestimmt.
Ich dachte, das wäre erst danach gewesen.
Nee, weil das
ich
war
ich dachte,
davor
das wäre erst mit aller Gewalt Klassenerhalt, dann das Eisern und danach Aufwachen beim Weggehen quasi schon.
Ja, vielleicht dann kam es dann nochmal, aber dann bin ich auch schon weggegangen. Aber das Ding, ich fand, das waren die richtigen Sachen. Dieses Aufwachen war genau aus meiner Sicht der Punkt, weil es ist nicht die Zeit für jetzt so Besinnungsreden und irgendwie, sondern einfach wacht auf, wenn es so weitergeht. Die ganze Rückrunde ist richtig beschissen von Union, von den Ergebnissen her. Gar nicht von den Spielen unbedingt, ne?
Teilweise auch.
Mittlerweile auch, aber am Anfang war vor allem die Ergebnisse ätzend.
Hm.
Und jetzt sollte man vielleicht mal aufwachen, weil jetzt kann man noch gut gegensteuern aus einer, ich sag mal, in der 15 eine relativ bequem Position. Da muss man nicht auf Gegner. Man hat es ja alles selbst in der Hand.
Ja.
Und das ist der richtige Moment zum Aufwachen. Nicht, wenn man schon auf Platz 17 steht. Grüße nochmal an die Autostadt. Ja. Und das, ich fand auch dieses mit aller Gewalt Klassenerhalt und trotzdem dieses Eisern Union hinterher. Fußballfans und auch Szenen haben häufig ein gutes Gespür. Und ich glaube, das hat man im Stadion dann nach Abpfiff gut gemerkt.
Ja, aber wenn wir das gemeinsame Fausttore in Eisern Union nicht mehr machen, dann
ist die Kacke am Dampfen.
Dann ist die Kacke am Dampfen, so, weil ich glaube, davor ist es eher noch wahrscheinlicher, dass der Support eingestellt wird, aber man sich trotzdem noch vernünftig Tschüss sagt. Und wenn man das nicht mehr macht, ich glaube, dann ist wirklich schwierig.
Ja, aber ich fand halt gut, dass da dieses irgendwie keine riesige Rede noch gehalten oder irgendwen mal in den Zaun geholt oder so.
Ja.
Ist halt,
einfach kurz und schmerzlos klar gemacht, geht. Danke, tschüss.
Bitte gegensteuern. Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass jetzt hier irgendwie 100 Siege am Stück gefordert werden. Ja. Also es waren
interessant. Zwei würden ja schon reichen.
Ja, wir brauchen ja. Seit wie vielen Spielen sagen wir, dass wir nur noch 3 Siege brauchen?
Ja.
Also seit dem Leverkusen-Spiel, ich weiß. Aber. 3 Siege bis Klassenerhalt.
Mhm.
Ja.
Die wichtigste Frage, finde ich, hat gestern nach dem Spiel Ex-Wuschel gestellt bei Blue Sky. Kriegen wir jetzt eigentlich wieder Bier aus Bremen geschickt?
Sind wir diesmal dran, ja.
Für mich naja, bitte alkoholfrei.
So hat es ja damals angefangen.
Ja, ja.
Wird super, wenn sie jetzt ein alkoholfreies mit reinpacken für Sebastian.
Genau, extra für Sebastian.
Und alle bei Union so, was denn das?
Oh, und darf ich noch sagen, was mich richtig genervt hat gestern dann?
Machst du das also, nicht schon seit 20 Minuten?
Ja, aber da geht man so schlecht gelaunt aus dem Stadion.
Mhm.
Und dann hat man diese Bremer Leute, die so, oh, ist ja so toll bei euch und oh, moin.
Machst du
so,
gerade einen Bremer Akzent nach?
Nee, ich krieg's auch nicht hin.
Die Flauschi-Bubble.
Ja. Ah, ey, wirklich. Da war ich echt nicht in Stimmung, aber ich habe mich zusammengerissen, ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nur geschwiegen.
Hast die Faust in der Tasche gelassen.
Ist nicht mal genug.
Ja, ne, weil die können ja auch nichts dafür, dass ich einen Scheißtag hatte im Stadion, während sie einen ganz hervorragenden Tag hatten, was ich ihnen ja auch außer gegen uns eigentlich auch ansonsten sollen sie haben. Hm. So, okay. Ja, also ich habe ihn jetzt den Scheißtag auch nicht verdorben, aber ich war auch nicht traurig, dass ich in einer S-Bahn war, die nur Karlshorst und dann Ostkreuz gehalten hat.
Warst du nicht bereit, an dem schönen Tag, den sie hatten, teilzunehmen?
Nee, und auch zu sagen, wir gönnen euch auch den Klassenerhalt. Das kann ich also nicht. Echt nicht. Ja, also nee, ja. Das ist echt nicht meins. Hm. Und gestern erst recht nicht. Bin extra aus der Uckermark nach Berlin gefahren, um jetzt nicht zwangsläufig einen Sieg zu sehen, aber halt um irgendwie dieses ganze Union-Ding wieder mal so richtig aufsaugen zu können. Naja, habe ich auf eine Art, der da.
Ja, ja, komplett schmerzlich, aber genau. Also ich bin ja aus dem Stadion rausgegangen und mir wurde dann von Team Taktik entgegengeworfen, na Gott sei Dank müsst ihr darüber reden. Hm. Ich dachte so, danke du. Lieber Jungspund.
Einfach einladen.
Ja, ich habe tatsächlich auch überlegt.
Einfach auf so einen Satz hin, einfach einladen.
Ja.
Ja, dann haben wir ja dann mit dir gemacht.
Genau. Hm. Wir haben die Alternative genommen, so wie den alternativen Stream.
Ja. Also wir haben ja, die kommenden Spiele werden ja auch, werden entweder wieder 4 Punkte, ne, aus 2 Spielen oder wird furchtbar. Also Freiburg und Bayern jetzt vor uns, beide auswärts.
Und danach ja das Schlimmste von allen Spielen, Heimspiel gegen St. Pauli.
Genau, weil da, na gut, egal. Ich will, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Darf ich was zitieren noch kurz?
Bitte, zitiere.
Weil ich habe ja heute noch nicht genug geredet.
Nee.
Und zwar, ich habe ja eine ukrainische Familie. Und das fing damit an, dass ich 2004 in Kiew gearbeitet habe. Und dort Risha kennengelernt habe in Planeta Sport. Das ist so eine Sportsbar am Rischatek gewesen. Und wir haben uns da halt Europameisterschaft angeguckt und er hatte halt so ein Viktor Skripnik-Trikot an. Und so kamen wir ins Gespräch. Also er ist Bremen-Fan. So. Dann fing er heute so vorsichtig an, mir zu schreiben: Hallo Sepp, bist du gestern dabei gewesen? Was ist denn los? Ja. Und da habe ich ihm gesagt: Ja, ist eine sehr gute Frage. Was ist los mit Union? Und dann schreibt er mir, und ich fand es so fantastisch, ich habe wirklich gut gelacht. Gegen starke Mannschaften spielt Union viel sicherer als gegen solche Leichen wie Werder in dieser Saison. Ja, und irgendwie trifft es das ja auch. Er wollte mich ja aufbauen, aber,
aber
deswegen habe ich Angst vor dem St. Pauli-Spiel und weniger vor Freiburg und Bayern.
Da muss ich ihm leider sagen, das stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich mal auch wegen, weil ich dieses Gefühl ja auch.
Jetzt kommst du mit Fakten?
Ja, genau.
Denn, oh Gott. Dann lass mich noch kurz mit Gefühl.
Wenn wir okay, dann mach das Gefühl rund, los.
Wenn wir gegen Freiburg und Bayern gewinnen, dann können wir auch gegen St. Pauli verlieren.
Nee.
Das ist der Spirit, Nadine.
ich habe mal die Saison, die ersten 25 Spieltage dieser Saison mal analysiert, beziehungsweise analysieren lassen. Wir haben ja hier die schöne neue KI-Welt, deswegen habe ich da mal eine KI drüber gejagt und mal geguckt, weil ich dieses Gefühl haben wir ja schon jetzt mehrfach besprochen. Ich weiß nicht, Sebastian, du warst ja jetzt auch seit 7 Folgen schon nicht mehr dabei hier, du weißt ja nicht, was wir so reden. Wir haben das ja schon öfter besprochen.
Wir haben den Kram schon noch an.
Ja, ja. dass wir das, ne, gegen die Großen gewinnen sie oder spielen unentschieden, aber dann gegen so, was meinte dein Freund? Wie hat er Bremen genannt?
Leichen.
Leichen. gegen solche Mannschaften wird es dann halt wieder immer schwierig. Und dieses Gefühl hatte ich ja auch immer. Und jetzt habe ich mal nachgeguckt und hab mal geguckt, die Tabelle mal so mehr oder weniger willkürlich in Drittel eingeteilt und dann die Spieltage analysiert und habe halt mal gucken lassen, zum Zeitpunkt des Spieltages, auf welchem Tabellenrang der Gegner steht und auf welchem Tabellenrang Union steht. Und dann halt mal zählen lassen, Siege, Niederlagen, Unentschieden. Und die Punkte. Und tatsächlich ist es so, dass wir gegen das obere Drittel, also da, ne, die Bayern, die Leverkusens dieser Welt, 11 von möglichen 24 Punkten geholt haben, also auch nicht verkehrt. Und gegen das untere Drittel 9 von 27 möglichen Punkten. Das heißt also eng beieinander, aber weniger, das ist richtig. Aber tatsächlich gegen die Mitte, also das mittlere Drittel, 5 von 21 möglichen Punkten nur geholt haben. Das heißt, eigentlich sind wir gegen unsere unmittelbaren Tabellennachbarn die Schwächsten. Also weiß nicht, ob wir immer noch jetzt gerade als Tabellenmittelfeld zählen, aber da holen wir die wenigsten Punkte. Das heißt also, das stimmt nicht ganz, dass wir gegen die Leichen schlecht aussehen.
Also das heißt, wir müssen uns, um jetzt mal so in, weil es ist auch Landtagswahl in Baden-Württemberg, wir müssen uns mehr wieder um die Mitte kümmern, um die normalen Fußballvereine.
Genau, wir müssen die Mitte wieder da abholen. Wir müssen unseren
nicht Cem Özdemir finden. Um die Superreichen und die Minderleister.
Genau.
Aha.
Also es ist, aber...
Das kriegen wir noch griffiger ja hin, ne?
Wie? Du meinst den Slogan?
Ja.
Ja, den kriegen wir noch griffiger hin. Ne?
Ich bin schon zufrieden, dass zu den normalen Fußballclubs in der Mitte nur ein Kackverein bei ist. Also, dass da nicht so viele... Ja, Überraschung.
Verzerrt ein bisschen, weil zu dem Zeitpunkt, als wir gegen Borussia Dortmund gespielt haben, stand Borussia Dortmund noch dort im mittleren Drittel und wir haben dann auch prompt gegen die verloren, wo ich jetzt immer halt auch sagen würde, das ist eher so eine Mannschaft, die ich in, wo sie jetzt ja auch stehen, im oberen Drittel verorten würde, aber ja,
es ist halt... Hoffenheim auch. Wir haben gegen Hoffenheim verloren, da waren die noch schlecht.
Genau.
HSV steht auch einfach in der Mitte und unten mit drin, also ist auch super.
Ja.
Ja, die KI, hast du das auch gegengecheckt, oder?
Ja, ja. Stichprobenartig. Es ist auch nur eine Laienstatistik, es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich dachte, ich guck mal nach Zahlen, weil dieses Gefühl, dass wir halt gegen super Mannschaften wie München gut aussehen und gegen Leverkusen gewinnen und dann Heidenheim und Bremen, ne, kennen wir ja. Ist halt, kann auch trügen, aber so komplett verkehrt ist es nicht. Und ich glaube, das war das, wo ich vorhin schon kurz mal nicht drüber reden wollte, aber was ich schon ein bisschen angesprochen habe. Ich glaube auch nach wie vor noch daran, dass diese Saison der Klassenerhalt drin ist. Also du hast ja selber gesagt, wir haben alles noch selber in der Hand. und es ist ja auch noch nicht viel passiert, obwohl wir jetzt schon unnötigerweise wieder nach unten schauen müssen. Aber die mit dieser Leistung, so wie wir sie gegen diese Mannschaften gesehen haben, jetzt des Öfteren, vor allem in der Rückrunde, glaube ich halt nicht daran, dass wir nächste Saison noch irgendwas mit noch realistischen Klassenerhalt schaffen können, weil diese Erfolge gegen die in Anführungsstrichen Top-Mannschaften, die kannst du halt nicht bauen. Ne? Die sind halt Ausreißerergebnisse und die können sich auch relativ schnell umkehren, wie wir ja zum Beispiel gegen Hoffenheim, gegen Dortmund gesehen haben, ne? Da, wo wir relativ sang- und klanglos verloren haben, während wir dann gegen Bayern auch mal irgendwie ein Unentschieden rauswürgen und gegen Leverkusen mal uns ein 1-0 ermauern. Das klappt halt auch nicht immer. Und auf die Punkte kannst du halt nicht zählen, sondern musst halt eigentlich die Punkte gegen Abstiegskandidaten holen.
Naja, ein Punkt ist ein Punkt, ne?
Ja, aber wenn man halt davon ausgeht, wie budgetiere ich die Saison, kannst du nicht sagen, na, gegen Bayern klappt eh. Das meine ich.
Ach, kannst du schon.
Gut, aber dann ist es aus meiner Sicht nicht die realistischste Saisonplanung, die du da machst.
Aber wie sollen wir denn sonst rangehen jetzt? Also wir gehen ja ran mit, gegen die da unten holen wir sowieso nichts. Die im Mittelfeld
doch,
auch ganz
nein,
schwierig.
Wir sollen, und oben nein, wir müssen da rangehen mit, wir müssen besser werden gegen, in Anführungsstrichen, die da unten.
Es wäre erstmal gut, wenn wir wieder zu Hause gut wären als Team. Und ich würde jetzt auch sagen, ich will jetzt auch keine Grundsatzrede, sondern hier geht es jetzt darum, einfach durchzuziehen.
Nö, das hat ja nicht mit Grundsatzrede zu tun, aber wir müssen ja irgendwo, also nicht wir, aber wir als Verein und da dann halt die sportliche Leitung, muss halt ja eine Lösung dafür finden, für die eindeutige, also du hast es ja nicht umsonst gesagt, die Rückrunde ist halt scheiße, läuft halt richtig beschissen. Und das muss ja A, einen Grund haben und B, eine Lösung.
Naja, muss ja jetzt durch. Also guck mal Bremen an. Wie viele Spiele hatten die vor diesen letzten zwei Spielen nicht gewonnen? 12?
Ja, nun ist Bremen ja auch jetzt nicht mit dem einen 4-1 gerettet, ne?
Nee, eben. Aber fürs Gefühl, weißt du? Und ich glaube, bei Union hat sich das schlechte Gefühl jetzt erstmal eingestellt. Und das kriegst du jetzt mit einem Sieg auch nicht weg. Ihr Lieber.
Ja. Aber vielleicht mit zwei.
Ja,
Freiburg und Bayern.
Freiburg und Bayern, ja, okay.
Endlich mal München gewinnen.
Ich finde es schön, dass ihr noch so hoffnungsvoll seid.
Ist okay, also ganz ehrlich, ich habe jetzt viel bessere Laune schon wieder als vorher. Auch, sowieso besser als gestern. Und es wird schon, Leute.
Okay, gut, dann nehmen wir das so hin. Es wird schon. Und dann können wir noch über das Frauentestspiel reden.
Ich war auf Klo, Dina Orschmann hat getroffen.
Ist das die Zusammenfassung?
War das nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
Ja, ich war
auf Arbeit. Man kann trotzdem zu Hause auf Toilette gehen oder auf Arbeit. So.
Also es funktioniert auch so. Sachen. Ja, tatsächlich, Testspiel ohne Zuschauer am Donnerstag, ich glaube, das kam auch relativ kurzfristig irgendwie rein, also dass man davon erfahren hat oder so. Ist 2-2 ausgegangen. Hm. Ist, glaube ich, für die Spielerinnen ganz nett, die nicht bei der Nationalmannschaft irgendwie unterwegs waren. Blöd ist immer nur, wenn sich dann Leute auch verletzen. Also beim Spiel war ja irgendwie, dass Helgesen dann verletzt ausgewechselt wurde und Jenny Hüpf zur Vorsicht auch irgendwie rausgenommen wurde, wie man dann so im Ticker lesen konnte. Während ja auch irgendwie bei den Nationalmannschaftsreisenden auch irgendwie Probleme waren. Also Kempel, weiß ich jetzt gar nicht, ob die überhaupt zur Nationalmannschaft noch angereist ist oder nicht, aber die wurde auf jeden Fall auch wieder, oder wurde auch nicht eingesetzt wegen einer Muskelverletzung. Ember Tüsiak ist verletzt vom Feld runter, also ja, schön.
Darf ich eine Petition machen?
Ja.
Also nicht so prinzipiell gegen Nationalmannschaften, aber vielleicht jetzt bei der Belgischen jetzt erstmal kurz auf die Bremse treten?
Ja.
Das fände ich schon mal gut. Und dann hat aber Sophie Weidauer bei der U23 getroffen.
Ja, das kann sie auch einfach beim Testspiel von Union machen.
Ich wollte jetzt mal was Positives sagen.
Okay. Ja, das ist so ungewohnt bei dir. Das,
Ich versuche es noch irgendwie möglich zu machen, zum Heimspiel gegen Bremen dabei zu sein, was ja wieder Montagabend eine besondere Uhrzeit ist.
Ja.
Hashtag vor der Gästeblock. Das ist ja für alles schwierig.
Ist das denn schon, ist das schon terminiert? Weil wir haben ja auch kaum, also die nächsten 2 Wochen sind terminiert und alles andere nicht, oder?
Nee, die Frauen spielen am 23. Am Montag um 18 Uhr.
Okay.
Erstmal spielen sie jetzt am Samstag noch in Leipzig und dann
18 Uhr. Da willst du, achso, du bist dann ja vielleicht auch schon in Berlin, oder, Sebastian?
Ja, ich meinte schon das Heimspiel. Nach Leipzig fahre ich nicht mehr zum Fußball. Also ich fahre jetzt tatsächlich öfter mal nach Leipzig oder so, in Dresden, aber nicht zum Fußball. Hm.
Vielleicht auch richtige Entscheidung.
Ja. In Dresden, Munk-Modersohn-Ausstellung.
Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil ich wollte eigentlich noch eine Sache loswerden zum Spiel der Männer, beziehungsweise zu den Gefühlen, die ich davon hatte, aber das passt jetzt alles nicht mehr. Insofern.
Doch, Robert, für Gefühle haben wir, ist immer Zeit.
Das nehmen wir als Titel. Ich wollte noch eine Sache loswerden, weil ich hatte das auch schon in den von dir ja auch weitläufig genutzten Chat geschrieben während des Spiels, dass ich so ein bisschen schlechte Laune auch dahingehend hatte, dass die rote Karte und vor allem dann die Unterzahl das überdeckt, was man eigentlich, glaube ich, von dem Spiel mitnehmen müsste als Analyse und als was man besser machen muss, ne? Weil ich glaube, dass man das nicht vermengen darf, dass das Spiel auch ohne die rote Karte zumindest in der Form, vielleicht nicht so hoch, aber zumindest in der Form auch schlecht gewesen wäre. Also ich glaube nicht, dass die rote Karte da so viel Einfluss drauf hatte, wie man es vielleicht dann auf sie schieben könnte. Und der zweite Gedanke war, dass ich, was mich halt so nervt, und das driftet leider so ein bisschen in Trainerdiskussionen ab, die wir ja eigentlich nicht führen wollen, wenn es noch nicht alles am Dampfen ist sozusagen, ist, dass halt ich mit dem Fußball, den Union teilweise spielt oder derzeit spielt, vor allem in der Rückrunde, kein Plan B, kein Plan C möglich sehe. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du ja auch gesagt hast, ne? Dass du dir gewünscht hättest, zur Halbzeit irgendwie Berg, Trimmel rein, Haberer mal in die Mitte setzen oder so, dass man halt mal was versucht. Ich habe halt immer den Eindruck, dass sie einen Plan A haben. Wenn der klappt, dann läuft es ganz gut und dann gewinnt man auch mal 1-0 gegen Leverkusen. Wenn der aber aus irgendwelchen Gründen schief geht, dann wird es eine Katastrophe. Und ich würde gerne von dieser Dualität weg. dass man, wenn der Plan A schief geht, auch irgendwie mal einen Plan B, Plan C, Stichwort Impulse von außen hat, dass man mal sieht, okay, da ist noch eine Alternative, die vorbereitet wurde, um vielleicht so ein Spiel, wie wir es jetzt gegen Bremen gesehen haben, wie wir es gegen Gladbach gesehen haben, wie wir es auch gegen Heidenheim sehen mussten, vielleicht zumindest ansatzweise zu retten.
Da will ich doch widersprechen ein bisschen.
Mach das gerne.
Weil, ich glaube, ich hatte es heute irgendwann schon in den frühen Minuten dieses Podcasts gesagt, das hatten wir ja diese Saison bei Steffen Baumgart häufig, dass er halt mit den Wechseln nochmal andere Impulse gesetzt hatte und das hat auch funktioniert.
Ich bezog das jetzt tatsächlich auf die Rückrunde.
Ja, das kann
sein. Das mag sein, also ja, die Hinrunde war jetzt nicht herausragend klasse, aber viel, viel besser als die Rückrunde. Und mich nerven tatsächlich diese, ich will gar nicht sagen, Loser-Niederlagen, die dann halt so eine Spiele markieren, wo man sich halt neben dem Fakt, dass man verloren hat, auch wie du es vorhin meintest, so hoffnungslos fühlt, dass es auch nicht besser gegangen wäre.
Ja, also kann ich nachvollziehen, aber dagegen helfen nur Siege.
Das ist mir zu pragmatisch. Das ist mir zu pragmatisch. Ich will ein Konzept haben. Nein, natürlich helfen dagegen Siege, aber woher sollen sie kommen? Aber genau, das wäre dann das der Unterschied zwischen Hoffnung und Hoffnung.
Bereite uns doch mal hier so einen schönen PowerPoint-Pitch vor.
Nein, das meine ich doch nicht.
Robert möchte überzeugt
werden. Aber guck mal, wir haben ja vorzeitig mit Steffen Baumgart den Vertrag, also nicht wir persönlich, sondern der Verein hat vorzeitig mit Steffen Baumgart den Vertrag verlängert.
Wurde schon zur Meinung gefragt, ne?
Ich nicht, ja, wurdest du gefragt?
Nein, ich wollte sagen, oder er hat sich automatisch verlängert.
Nee, glaube ich eben nicht, weil wir wissen es nicht, aber die Vereinsmitteilung war vorläufig verlängert, vorfristig verlängert. Aber ist auch egal. Und das passiert ja, jedenfalls wenn man den Aussagen über die Jahre, die wir jetzt zur Union gehen, der Vereinsführung Glauben schenken, dann passiert das ja nur, wenn die Vereinsführung mit dem Konzept der sportlichen Leitung übereinstimmt und davon überzeugt ist, dass das den Fußball bei Union voranbringt, was auch immer das heißt. Nicht entwickelt, aber voranbringt. Und das heißt, es muss ja ein Konzept geben, was vorliegt sozusagen. Und das, ob das jetzt eine PowerPoint-Präsentation ist oder ich sehe es im Moment nicht.
Ich glaube, du gehst das übelst rational an dieses
Natürlich,
Thema ran.
Natürlich, anders kann ich es nicht. Ich
bezweifle, dass es diese Rationalität, die du da gerne hättest, gibt.
Aber meinst du nicht, dass ich, also vielleicht nicht Dirk Zingler persönlich, aber dass sich Horst Held vielleicht auch fragt, woran hattet ihr Legion, Steffen? Lass doch mal drüber reden.
Ja, schon. Aber das, also man kann ja über Horst Held jetzt vieles sagen.
Die Kiste will ich jetzt noch gar nicht noch aufmachen.
Nee, ich möchte aber einen Punkt sagen, den ich an Horst Held und es kostet mich echt Überwindung, das zu sagen, schätze. Und das ist, dass der einfach die Ruhe behält. Ich glaube, der hat so viel Shit in seiner ganzen Karriere der als Fußballer und Funktionär gesehen. Da ist das hier alles Kinderkacke dagegen. Alle regen sich über den Schiedsrichter auf, er nicht. So. Oder VAR, was auch immer. Und ich mag das wirklich. Aber frag mich bitte nicht nach einer Einschätzung eines Konzepts bei Horst Held. Ja, ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube auch nicht, dass Union das als Verein aktuell verlangt. Also auch mit aktuell meine ich die letzten anderthalb, zweieinhalb Jahre. Da geht es nur ums pragmatische Durchwursteln. Die Priorität des Vereins liegt im Stadionausbau. Alles andere hat sich dem unterzuordnen und darf nicht absteigen. Punkt. Erinnert ihr euch noch, als Dinger gesagt hat, die Scanner schießen bei uns Tore?
Ja.
So. Jetzt ist es halt quasi umgekehrt.
Karten.
Ja, unsere Stürmer kennen Karten. Also, ihr versteht, was ich meine, ja. Also, das ist.
Ja, natürlich verstehe ich. Ich weiß nur nicht, ob ich das so 100% mitgehen mag.
Es ist ja auch schwierig, aber dieser Verein ist nicht in der Lage, auf drei Hochzeiten gleichzeitig mit hoher Intensität zu tanzen.
Das, ja, das stimmt wohl und das müssen wir wahrscheinlich einfach auch so hinnehmen.
Ja.
Ich hätte halt, also ne, die Priorität eines Fußballvereins sollte in meinen Augen immer beim Fußball liegen, aber ja.
Also es ist, ich versuche es nochmal andersrum.
Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe es nur anders.
Ja, ja, aber es ist ja, also du kannst dich ja nur weiterentwickeln, also Union ist an eine Wachstumsgrenze gestoßen. So, und du kannst dich strategisch nur weiterentwickeln, wenn du diese Wachstumsgrenze durchstößt. Bauen wird unfassbar teuer.
Mhm.
Je länger du nicht baust, desto teurer wird es aktuell.
Mhm.
Und für das Geld, wofür du 2017 noch ein ganzes neues Stadion bekommen hättest, kriegst du heute vielleicht, glaube ich, noch ein Drittel. Oder ein halbes, was auch immer. Irgendwie, aber jedenfalls. Ja, plus die Zinsen sind auch nochmal ganz anders.
Mhm.
Es ist eine riesen Mörderaufgabe, das als Union umzusetzen. Und
ja.
Dieser ganze Verein konzentriert sich darauf. Danach kannst du davon schöpfen. Also manche haben sich ja drüber lustig gemacht über Zingler, der gesagt hat, im Olympiastadion können wir richtig Geld verdienen.
Hm.
Weil alle so mit Schmerzen an das Olympiastadion denken. Aber aus der Sicht hat er recht.
Ja, ich will ja auch gar nicht sagen, dass er nicht recht hat und das ist ja auch genau seine Aufgabe und dafür haben wir ja ein Präsidium, was sich um solche Sachen kümmern kann, aber genau deswegen haben wir ja auch eine sportliche Leitung, die sich damit eigentlich nicht auseinandersetzen sollte, sondern die sich um Sport kümmert.
Ja, und ich würde sagen, die kriegen halt jetzt nicht mehr ohne Zweifel die Mittel zur Verfügung gestellt, die sie vorher teilweise zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Hm.
Das ist jetzt aber nur mein Gefühl.
Ja, und das würde
ich sagen, dass das jetzt hier stimmt oder nicht stimmt oder so. Aber das, man ist da jetzt auf so einer Ebene angekommen, wo man sich auf dieser Ebene weiterentwickeln muss.
Mhm.
Und ich sag mal so, es hat vielleicht jetzt nicht geholfen, dass die Art und Weise, wie Dirk Zinger Sachen da gesagt hat, aber wenn man halt mal von der Oberfläche weggeht und sich versucht zu vergegenwärtigen, was wollte er uns denn damit mitteilen, wird man halt darauf kommen, dass wir über alle Sachen reden können, wenn das Stadion fertig ist. Und solange geht es nur darum, drin zu bleiben. Pragmatisches Durchwursteln.
Ja.
Und deswegen ist Steffen Baumgart dann halt auch der Trainer, der eventuell dazu passt.
Pragmatisches Durchwursteln hat halt birgt halt Gefahren, die man mit einer stabileren Durchwurstelei nicht so hätte, ne?
Ja, mir muss das nicht sagen. Ich, ja. Pragmatisches Durchwurstelein habe ich in der Uni gelernt.
Könnt ihr das also jetzt mal viermal schnell hintereinander sagen?
Pragmatisches Durchwursteln?
Ja.
Ja, nee.
Ich ja. weiß nicht, was das auf Englisch hieß, aber ja.
Hm. Ja. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass meine Ansprüche und die Realität des Vereins sich nicht so zusammenfinden.
Ja, klar. Also Robert, ich bin ja auch völlig bei dir.
Das hilft mir jetzt auch nicht.
Ja. Ich bin auch bei allen Leuten, die sagen, ich möchte, dass Livan Burcu auch spielt, weil ich halt mich danach sehne, dass irgendwer halt auch mal was Unvorhergesehenes macht.
Was ich dann, aber da sind ja dann auch keine Mittel nötig. Die stehen ja, oder die sitzen ja da. Ne, also das würde
aber
ja, das würde ja dem widersprechen, was du gerade als Grund angeführt hast, warum man sich vielleicht nicht noch einen Stürmer holt oder so, ne? Oder
ja, aber Verpflichtung wenn man halt für sich macht. Der Meinung ist, Robert, dass man halt sagt, da habe ich mir aber hole ich mir zu viel Risiko auch rein, dann ist das halt schon auch nachvollziehbar. Wir müssen die Meinung ja nicht teilen, aber das ist ja die Einschätzung vielleicht der Person, die diese Entscheidung trifft.
Ja.
Ja nun.
Ja nun. Dann leben wir damit.
Leute, ich freue mich so dermaßen auf dieses St. Pauli-Heimspiel. Ich habe jetzt schon keinen Bock.
Ja, das wird interessant. Aber ja. Davor müssen wir erstmal noch die 4 Punkte aus den 2 Spielen gegen Freiburg und München mitnehmen. Wie die
Warum
jetzt
nur einen Punkt in Freiburg frei?
Nee, nee, wie die verteilt ja, sind, ist ja ist erstmal egal. Ne? Das ist jetzt mein Low-Level, meine
Warum
untere
nur 4
Grenze.
Punkte?
Ah.
Ist die untere
also,
Grenze.
Ja, Trainerultimatum.
Genau.
Baumgart von Robert.
Ihr habt es zuerst gehört. Wenn hier aus den nächsten zwei Spielen nicht 4 Punkte geholt werden, dann geht es gegen St. Pauli um alles. Also ja. Für den Trainer.
Hol schon mal die Autoreifen.
Genau.
Na ja. Gut.
Naja, wir werden es erleben. Hoffentlich. Und bis dahin hören wir uns noch mindestens 2-mal.
Yay.
Also vielleicht dann auch ohne Sebastian, aber so, wir so, Nadine, ne?
Ja, ich bin da, ich wohne ja hier.
Du, genau.
Ich schreibe bissige Kommentare, wie ihr es bisher von mir gewohnt seid.
So wie, ja. Wo schreibst du die? Wo findet man deine?
Bei testivergehen.de.
Ja, da habe ich jetzt gar lange keine Kommentare mehr von dir gesehen. Bist du in der Trollbremse?
Ich weiß, wer er ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, Nadine weiß das bestimmt. Mhm.
Ja, sich selbst mit Fachkompetenz aus. Ja. Ist okay.
Okay, gut. Dann viel Spaß dabei, Sebastian und Nadine. Wir hören uns irgendwie nächste Woche wahrscheinlich, ne?
Oh ja.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.